Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Und dann fragte die Hausarbeitslehrerin, warum der Saum so groß war. Und daraufhin sagte ich frech, mein Vater wächst noch. Denn für den sollte die Schürze sein. Und dann bekam ich, glaube ich, eine schlechtere Note. Aber ich kann zumindest heute noch einspulen und einfädeln bei einer Nähmaschine. Also ich mache gerne Lehre über Dinge, an denen ich gerade arbeite. Aber wenn ich genug dazu gearbeitet habe und das Buch schreibe, will ich eigentlich Lehre über andere Themen machen. Und ich glaube, meinem Vater wäre das auch recht gewesen, wenn ich eine Tischlerlehre gemacht hätte. Aber er hat immer gesagt, der Tisch, den du dann baust, der muss so gut sein, dass er nicht unter deinen Möglichkeiten ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir Professor Dr. Jörn Leonard zu Gast. Er ist Historiker, lehrt neueste Geschichte an der Universität in Freiburg und wenn man zu ihm im Internet nachschlägt, kommt als erstes der Hinweis, er ist ein Vertreter der Globalgeschichte. Was es damit auf sich hat, warum Globalgeschichte, ob es diese gibt, ob diese wichtig ist, ob es diese notwendig ist zu schreiben, welche Impulse von ihr ausgehen und was ihn geprägt hat in seinem Leben und Werdegang, sich mit diesen historischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Darüber wollen wir sprechen. Und jetzt freue ich mich. Herzlich willkommen, Professor Jörn Leonard.
Vielen Dank.
Wir haben Sie jetzt eingeladen in den RHI-Podcast heute als Historiker. Weltgeschichte, Globalgeschichte, das klingt ja riesengroß. Ist das was, wo Sie sagen würden, das ist wirklich Ihr Forschungsgebiet?
Also ich würde, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass ich ursprünglich jemand bin, der sich mit europäischer Geschichte beschäftigt hat und mit Vergleich, Transfer und Verflechtung, weil ich relativ früh festgestellt habe in meiner akademischen Vita, dass ich keine abgesonderte deutsche Nationalgeschichte mir angucken möchte, sondern Zusammenhänge, die nicht an politisch definierten Grenzen festmachen. Ich habe mich interessiert für die Geschichte des Liberalismus und das ist eben keine rein deutsche Geschichte, sondern eine europäische und in vieler Hinsicht auch eine Weltgeschichte. Und dann habe ich im Verlauf meiner eigenen Forschungen zu Themen, die mich interessiert haben, also Krieg und Nationsbildung, die Geschichte von Empires und Nationalstaaten und dann vor allen Dingen die Geschichte von Krieg und Frieden festgestellt, dass das eben nicht Themen sind, die man nur deutsch oder nur europäisch erzählen kann, sondern das sind Themen, bei denen man welthistorisch unterwegs ist. Und das bedeutet auch die Bereitschaft, sich auf eine bestimmte Form von Verunsicherung einzulassen, wenn eben bestimmte Interpretamente, bestimmte Vorstellungen, die man aus einer deutschen und europäischen Geschichte hat, erschüttert werden, produktiv erschüttert werden, durch den Blick auf das, was vielleicht gleichzeitig in China, in den Amerikas oder in Afrika passiert. Also insofern vielleicht eher ein Europahistoriker mit globalen Interessen. Das ist vielleicht eine Beschreibung, die noch etwas besser passt.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich so für die Geschichte interessiert haben? War das schon in der Schule ein Fach, wo Ihre Leidenschaft entbrannt ist?
Ja, und eigentlich auch ganz klassisch, nämlich über eine Lehrerin, die einfach sehr wichtig war. Und das wird nicht weniger überzeugend, nur weil das vielen passiert. Ich kenne eben auch Kollegen, die hatten einen tollen Mathelehrer oder einen tollen Chemielehrer. Und ich hatte das Glück, eine sehr, sehr gute Geschichtslehrerin zu haben. Also nicht am Anfang, sondern mit Eintritt in die Oberstufe, für die der Geschichtsunterricht ein bisschen immer auch ein Surrogat dafür war, dass sie selbst an der Uni nicht weitergemacht hat. Sie war promoviert und sie hätte sich sicher auch eine wissenschaftliche Karriere vorstellen können. Ihr Mann war Professor und sie hat dann, wenn man so will, für die Generation typisch einen anderen Weg eingeschlagen. Sie war eine promovierte Germanistin und Historikerin und hat dann am Gymnasium unterrichtet, aber mit einem sehr spezifischen Blick auf historische Methoden. Und von ihr habe ich, glaube ich, zwei Dinge gelernt. Erstmal historisches Handwerkszeug, also wie man mit Quellen umgeht, was der Unterschied zwischen einem Text und einer Quelle ist, wie man Quellenkritik betreibt. Das war das eine. Und damit hat sie einfach auch ganz viel Interesse geweckt. Und das Zweite war, dass sie immer dafür gekämpft hat, dass man das machen soll, was einen interessiert. Und sie hat immer davor gewarnt, Dinge zu machen, nur aus vermeintlich pragmatischen Gründen. Also Medizin zu studieren, wenn man ein 1,0 Abitur hat, oder Jura zu studieren, weil man glaubt, dass man als Anwalt viel Geld verdient. Sie hat immer gesagt, du musst irgendwas machen, wo du wirklich bereit bist, die extra Meile zu laufen, wenn es eine Durststrecke gibt. Und du musst was machen, womit du dich wie in einer Beziehung ein Leben lang verheiratest. Und das war zu einer wichtigen Zeit, also so der Phase Abitur, was macht man dann? Eine ganz wichtige Botschaft, weil ich eher aus einer Juristenfamilie komme und da schon ein bisschen begründen musste, warum man ein Hobby zum Beruf machen will. Und das war eine gewisse Erfahrung und deshalb würde ich sie da am Anfang nennen. Es hat dann zu anderen Zeiten andere Personen gegeben, aber sie war wichtig.
Sie sind in Darmstadt zur Schule gegangen, in der Eleonorenschule. Es war ja ursprünglich mal ein reines Mädchengymnasium, gegründet auch von der Großherzogin von Hessen als Namensgeberin. Gab es da auch so eine Tradition, dass Geschichte dort ein wichtiges Fach war?
Ja, das war ein wichtiges Fach. Es war auch kein Zufall, dass es an der Schule mindestens immer einen Geschichtsleistungskurs gab. Es gab eine Arbeitsgemeinschaft Geschichte und die knüpfte auch ein bisschen an dem an, was Sie sagen. Also warum gründet oder warum setzt sich eine Großherzogin für eine Schulgründung ein? Das ist in der Tat erstmal als eine höhere Mädchenschule gegründet worden. Und das ist zu der Zeit ungewöhnlich gewesen, dass man sich überhaupt für eine Art von gymnasialer, vielleicht präwissenschaftlicher Ausbildung von jungen Frauen eingesetzt hat, passt aber in die Zeit. Ihr Mann, also der Großherzog Ernst Ludwig, ist derjenige, der die Mathildenhöhe, die Lebensreform, die Kunstbewegung, den Jugendstil nach Darmstadt geholt hat. Heute ist das ein UNESCO-Weltkulturerbe. Also das hatte selbst einen historischen Kontext und den hat man in der Schule gespürt, auch weil es ein altes Gebäude war, das aus dieser Phase des Jugendstils kam. Und ich fand es deshalb spannend, weil ich, meine Schwester war schon auf die Schule gegangen und ich bekam diese Transition von einer Mädchenschule, wie es damals hieß, zu einer Co-Ed, also einer gemischten Schule mit. Und das hieß eben, dass in den ersten Jahren auch alle Jungs, die in der Schule waren, Hauswirtschaftsunterricht machten. Und das fanden meine Eltern sehr gut. Das heißt, ich habe dort gelernt, wie man einen Bodeneintopf kocht und einen Hefezopf backt und wie man eine Schürze näht. Und diese Doppelung, also einerseits dieser historische Ansatz und andererseits aber diese Selbstreflexion über den Ort der Schule in der Geschichte, das fand ich spannend. Und das bekam man, auch wenn ich das vielleicht damals nicht alles so reflektiert habe, aber das bekam man im Schulalltag auch mit.
Das heißt, wenn zu Hause bei Ihnen eingeladen wird, steuern Sie dann noch dabei?
Nein, diese Karriere ist lange vorbei. Ich bekam auch nur eine 3- auf meine genähte Schürze. Die war sehr gut, aber sie hatte einen sehr langen Saum, weil ich falsch berechnet hatte. Und dann fragte die Hausarbeitslehrerin, warum der Saum so groß war. Und daraufhin sagte ich frech, mein Vater wächst noch. Denn für den sollte die Schürze sein. Und dann bekam ich, glaube ich, eine schlechtere Note. Aber ich kann zumindest heute noch einspulen und einfädeln bei einer Nähmaschine. Den Hefezopf würde ich, glaube ich, zum Verzehren nicht empfehlen. Aber zumindest so Grundkenntnisse im Nähen, das kriege ich noch.
Für alle die in der Nähe von Darmstadt oder in Hessen aufgewachsen sind, ist ja auch die Krone ein absolutes Kulturzentrum in Darmstadt. Hat man sie dort auch treffen können zu Abiturszeiten?
Eher nicht, weil zu dieser Zeit die Krone ein, wie soll man sagen, Umschlagplatz für das eine oder andere bewusstseinserweiternde, die eine oder andere bewusstseinserweiternde Substanz war und da habe ich eher einen Bogen drum gemacht.
Aber heute ist es, glaube ich, ein gut eingesessenes Kulturzentrum und in Darmstadt freut man sich da, dass man das in der Innenstadt miteinander hat.
Das ist übrigens der einzige Gebäudeteil der Altstadt, der überlebt hat. Das ist eigentlich das, was mich an der Krone am meisten interessiert hat. Es ist das einzige Gebäude, das den September 1944 aus der alten Altstadt überlebt. Es ist sozusagen ein Gebäude in einem Meer aus Gebäuden, die eben in den 50er Jahren hochgebaut wurden, schnell. Und es gibt einem nochmal so einen kleinen Eindruck, was für eine Welt da eben im Zweiten Weltkrieg auch durch die Bombardierung untergegangen ist. Das ist das, was ich mit der Krone am meisten verbinde.
Und dass Darmstadt doch auch einen baulichen Reiz gehabt haben kann.
Genau.
Könnte.
Genau.
Wenn dem nicht so gewesen wäre. Sie sind aber dann aus Darmstadt raus zum Studium. Wie haben Sie sich entschieden, wohin Sie gehen?
Ich wusste nach dem Abitur, dass ich Geschichte studieren wollte. Ich wusste auch, das war jetzt nicht eine Option unter anderen, sondern das sollte Geschichte sein. Ich habe so ein bisschen überlegt, was sind die Minors, also was sind die Nebenfächer? Da habe ich am Anfang über Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften nachgedacht und habe aber dann gedacht, nimm dir einen Zweig aus den Sozialwissenschaften und einen aus den Philologien. Und dann guckte ich mich um und ich hatte Cousins. Ich komme aus einer Familie mit ganz vielen Cousinen und Cousins. Das hat den Vorteil, dass man schon ein bisschen gucken konnte, welche Erfahrungen haben die gemacht. Und wenn man in Darmstadt ist, dann guckt man nach Frankfurt und Mainz und vielleicht noch Gießen und dann vor allen Dingen eben nach Heidelberg und Mannheim. Und zwei Cousins hatten in Heidelberg studiert und dann lag es nahe, da mal anzufangen. Ich bin aber zur Studienberatung nach Frankfurt gefahren, das weiß ich noch. Und die Studienberatung in Frankfurt riet mir, nicht in Frankfurt Geschichte zu studieren, weil das schlecht organisiert sei. Und dann habe ich gesagt, Heidelberg ist auch weit genug weg, um auszuziehen. Das war mir auch wichtig. Wenn man in Darmstadt aufgewachsen ist und hat in Frankfurt studiert, blieb man erstmal in der Regel bei den Eltern zu Hause. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt ein wunderbares Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, aber ich wollte raus. Und in Heidelberg fand ich dann relativ schnell ein abenteuerliches Zimmer in der Altstadt. Und das war das, was ich wollte. Also sozusagen die Option, am Wochenende nach Hause zu fahren, aber ein Zimmer für mich und eine Uni mit einem tollen Angebot. Und das war eine gute Entscheidung.
Mhm. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Ihnen damals auch schon was Gutes für Sie gelungen, denn Sie haben ein Stipendium bekommen für Ihr Grundstudium. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
Das stimmt. Also ich hatte ein sehr gutes Abitur. Die Schule hat mich vorgeschlagen. Und dann bekam man eine Einladung zu diesem Auswahlseminar. Danach war ich mir sicher, dass das Kapitel erledigt sei, weil ich den Eindruck hatte, das sei alles ganz schlecht gelaufen. Und dann gab es ein Hochwasser in der Altstadt in Freiburg, in Heidelberg und die Post schwamm mir entgegen. Und die Post bestand eben aus einem Schreiben der Studienstiftung. Ich habe das gar nicht aufgemacht, weil ich sicher war, dass es eine Absage ist. Und beim Mensa-Mittagessen sagte ein Kommilitone, jetzt guck doch wenigstens mal rein. Und das Schreiben habe ich aufgehoben, weil es so schön verschwommen ist durch das Hochwasser. Aber es war eine Zusage. Und in gewisser Weise bin ich der Studienstiftung dann bis heute in irgendeiner Form verbunden geblieben. Bis jetzt, im nächsten Monat, feiert die Studienstiftung 100 Jahre und dann hat sie mich zu einem Podium eingeladen in Dresden. Ich war dann, ich habe ein Promotionsstipendium der Studienstiftung gehabt. Ohne die Studienstiftung wäre ich nicht zum Studium nach Oxford gekommen. Und als ich Prof wurde, hatte ich dann die Möglichkeit, in Freiburg Vertrauensdozent zu sein. Und das war eigentlich sehr schön, weil man erst was bekommen hat und dann irgendwann was zurückgeben konnte. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die bis heute weitergeht und die ich sehr schätze.
Wenn Sie nochmal zurückreisen in dieses Gespräch, was hat Sie denn so sicher gemacht, dass Sie das nicht bekommen werden, dieses Stipendium?
Also bei diesem Auswahlseminar hatte man 5 oder 6 Gruppengespräche, wo man in der Gruppe von 6 Studierenden immer einen Vortrag gehalten hat und dann auf die anderen reagiert hat. Das, glaube ich, lief gut. Und bei den Einzelgesprächen hatte ich 2 Naturwissenschaftler, die überhaupt nicht verstanden, warum ich mit einem 1,0 Abitur Geschichte studiere. Und die sagten immer, sie machen doch im Kern machen sie doch ihr Hobby zum Beruf und ob das so eine gute Frage sei oder eine gute Entscheidung sei. Und der andere war noch, ein bisschen zugespitzter, der ließ mich einfach eine mathematische Aufgabe lösen.
Ah, okay.
Der wollte eine Spiegelreflexkamera verstehen mit Hilfe der Pythagoras-Formel. Und das habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht gelöst, aber ich brauchte 2 oder 3 Anläufe. Und dann dachte ich, nee, das hat jetzt nicht gepasst. Aber ich lag jedenfalls an der Stelle daneben.
Ja, also das Gespräch, was Sie mit Ihren Eltern zu Jura nicht führen mussten, mussten Sie eigentlich mit den Naturwissenschaftlern dann führen.
Das stimmt. Also meine Eltern waren da denkbar entspannt und haben, glaube ich, bei meiner Schwester und mir nur erwartet, dass das, was wir machen, dazu führt, dass wir es so gut machen, wie es geht. Und ich glaube, meinem Vater wäre das auch recht gewesen, wenn ich eine Tischlerlehre gemacht hätte. Aber er hat immer gesagt, der Tisch, den du dann baust, der muss so gut sein, dass er nicht unter deinen Möglichkeiten ist. Also wenn meine Eltern was nicht vertragen haben, dann, dass man unter seinen Möglichkeiten bleibt. Mhm. Egal, ob das bei einem Ausbildungsberuf oder bei irgendwas anderem ist, aber das, wofür man sich entschieden hat, das muss man dann so gut machen, wie es geht. Und insofern, ich hatte diese Botschaft, aber ich musste nicht begründen, warum ich Geschichte studiere. Das musste ich eher gegenüber dem einen oder anderen Cousin, der dann vielleicht erst bei der Antrittsvorlesung in Freiburg sagte, wir sind jetzt doch froh, dass was aus dir geworden ist, weil wir nie genau wussten, ob du damit mal Brötchen und Miete zahlen kannst. Aber das hat dann irgendwann geklappt.
Aber ein wahnsinniges Vertrauen, was Ihre Eltern von Anfang an in Sie und Ihre Schwester gesetzt haben.
Bedingungslos, absolut bedingungslos. Und das ist natürlich elementar, weil man ja nicht weiß, was dabei herauskommt. Und so in den Übergangszeiten zwischen Abitur und Studium und dann zwischen Studium und Promotion und vielleicht nochmal zwischen Promotion und Habilitation und zwischen Habilitation und Berufung war das immer so eine, wie soll man sagen, so eine Art von Lebensversicherung, dass man wusste, wenn alle möglichen Leute daran zweifeln, was ich mache, also zwei tun es auf keinen Fall, nämlich meine Eltern. Und das ist ein Geschenk, ganz klar.
Wenn Sie jetzt so erzählen, eben gerade hat sich das so nach einem wirklich sehr geraden akademischen Weg angehört. Herr Leonhard, gab es denn aber irgendwann mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, nee, also Universität, das kann es nicht sein? Oder war das so wirklich klar, wenn es gut läuft, will ich es wirklich bis zur Professur durchhalten?
Also ich glaube, ich habe lange nicht an eine Professur gedacht, aber ich habe daran gedacht, dass mir wissenschaftliche Arbeit einfach Spaß macht. Das war, glaube ich, erstmal eine grundlegende Erfahrung. Und das habe ich auch früh im Studium verstanden. Aber nicht verbunden mit der Erwartung, das führt dich jetzt in eine Professur. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wissenschaftlich zu arbeiten, etwa im Archiv oder in der Bibliothek. Also das war nicht festgelegt. Mir war auch relativ früh klar, dass ich promovieren will, aber die große Krise, wenn man so will, war am Ende der Promotion, weil klar war, wenn man nach der Promotion weitermacht, wird es einsamer. Also man hatte noch viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die auch promovierten, aber es gab dann nur sehr wenige, die weitergemacht haben. Und weil nicht sofort in der Endphase der Promotion klar war, wie das stellentechnisch und finanziell weitergeht, habe ich in der Phase schon auch überlegt, könnten es andere Dinge sein. Bis hin zu dem Punkt, dass ich mir die Bewerbungsüssancen des Auswärtigen Amts mal angeguckt habe, also für den höheren diplomatischen Dienst. Und dann hatte ich aber das Glück, dass eben nach der Promotion ein Fellowship in Oxford ausgeschrieben wurde, auf das ich sehr gut passte, wo ich auch sicher war, dass ich das nicht bekomme, weil die Promotion noch gar nicht fertig war. Das hat aber dann geklappt. Also im Nachhinein würde ich sagen, Krise ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine sehr große Offenheit und auch eine gewisse Unsicherheit. Das war das letzte Jahr der Promotion, und dann ist Oxford einfach ein Glücksfall gewesen. Die Grundentscheidung, dass ich früh wusste, mir würde wissenschaftliches Arbeiten Spaß machen und ich möchte was machen, wo ich über die Inhalte, mit denen ich mich beschäftige, selbst entscheiden möchte. Das wusste ich früh. Das würde ich sagen, war mir nach ein, zwei Semestern.
Mhm. Und dann kommen Sie also nach abgeschlossener Promotion nach Oxford in dieses, ich sag's jetzt mal, Harry Potter-Universum von außen betrachtet und auch in den großen, Klassenunterschieds Englands, der sich in dieser kleinen, wirklich kondensierten Welt, glaube ich, sehr gut beobachten lässt. War das für Sie, was ganz Wildes Neues im Denken, weil zumindest einige ihrer Kollegen, die schon im Podcast waren, auch gesagt haben, man hat ganz anders sich mit seinen Mentoren auseinandergesetzt. Es gab andere Gespräche an der Uni. Also da hat sich nochmal ein akademisches Universum eröffnet.
Also ich glaube, für mich war entscheidend, dass ich ja schon einen Abschluss in Oxford gemacht hatte. Also ich war zwischen 90 und 92 da und habe einen Master of Studies gemacht. Das heißt, ich kannte diese Kultur aus der Sicht des Studierenden. Das war sicher ein entscheidender Faktor. Und auf die Ausschreibung machte mich auch mein ehemaliger Supervisor aufmerksam. Und ich sagte dann sofort zu ihm, ich habe doch keine Chance. Ich habe ja jetzt auch nicht in Oxford oder in England oder Amerika promoviert, sondern ich komme mit einer deutschen Promotion. Die ist auch noch gar nicht publiziert. Ist das nicht ein Long Shot? Und dann sagte er aber, nein, die suchen jemanden für europäische Geschichte, der sich mit Vergleich beschäftigt. Und das kannst du eigentlich anbieten. Und ansonsten tut es den Oxford Colleges gut, wenn sie eben international berufen. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Also einerseits, dass ich diese, wie Sie gesagt haben, Harry Potter Atmosphäre kannte, aber auch den Unterschied zwischen Mythos und Realität. Also alles das, was einem in England bei allem Harry Potter Mythos eben auch sehr schnell auf den Keks geht, dass die Fenster nicht richtig schließen, dass die Heizungen nicht gut funktionieren, dass die Duschen aussehen wie im 19. Jahrhundert, also um das jetzt ein bisschen böse zu sagen. Aber was ich dann sehr schnell gemerkt habe, und das war ein riesiges Geschenk, dass ich als frisch gebackener Doktor der Philosophie in Oxford ernst genommen wurde. Ich war da nicht der Bewerber für eine Habilitation, sondern ich durfte vom ersten Tag an Vorlesungen halten. Ich durfte sofort Studierende betreuen, und zwar von den Anfängern bis zu den Examenskandidaten. Und ich habe ab dem zweiten Jahr Promotionen betreuen dürfen. Und das war für mich der entscheidende Unterschied, also nicht diese klassische deutsche Ochsentour mit einer Assistenz, wo man Bewerber für etwas ist und eigentlich in so einer Art Zwischenstadium. In Oxford war ich vom ersten Tag an in einem sehr republikanisch-egalitären System Teil dieses Lehrkörpers. Das fand ich fantastisch. Und es war eben die andere Seite des Zauns. Also was ich als Student erlebt hatte, das konnte ich jetzt erleben als Dozent, nämlich wie viel Arbeit es macht, ein Tutorial vorzubereiten, wie viel Mühe es macht, mit der studentischen Lektüre mitzuhalten, sozusagen auch zu gucken, wie wird Lehre in Oxford eigentlich organisiert, aber auch, wie viel Kollegen interessieren sich für das, was du tust. Und das Dritte war, dass die Modern History Faculty in Oxford bis heute die größte Fakultät der Welt ist für Geschichte. Das heißt, es gab Kollegen, Kolleginnen, die über Mexiko, die über China, die über Brasilien gearbeitet haben, und sozusagen die ganzen Möglichkeiten, methodisch, räumlich, chronologisch, was Geschichte alles sein kann, und die Möglichkeit, mit diesen Kollegen sehr schnell zu sprechen, das hat mir Oxford in einer Weise geboten, wie ich das an keiner anderen Uni jemals wiedergefunden habe. Und der letzte Punkt war, dass in Oxford so eine Art von Kommunität von Lehrenden und Lernenden überlebt hat. Also ein enger Zusammenhang, man wohnt zusammen, man isst zusammen, man trifft sich auf diesem Campus in dieser relativ kleinen Welt, in diesem Mikrokosmos sehr häufig. Ich habe als Fellow dann auch 6 Jahre im College gewohnt, das heißt, ich habe diese Gemeinschaft auf meinem Staircase gehabt. Irgendwann ging mir das alles auch ein bisschen auf den Keks, aber lange Zeit habe ich das einfach aufgesogen wie ein Schwamm. Es hat so die Trennung, was ist dein Beruf und was ist dein Privatleben, ein bisschen eingeebnet, weil sie, wenn sie im College wohnen, praktisch in ihrem Wohnzimmer unterrichten. Und dann haben sie keine klare Trennung zwischen Berufssphäre und privater Sphäre. Und das hat mich viele Jahre einfach sehr gefangen, und das habe ich in vollen Zügen genossen, merkte aber irgendwann auch, das hat seine Zeit gehabt, und dann musste ich auch wieder raus.
Mhm. Sie waren ja auch in Amerika, und auch da nicht irgendwo, sondern in Harvard. Haben Sie das, was Sie für Oxford für sich feststellen konnten, auch an dieser Ivy League Uni für sich sehen können?
Ich würde sagen, amerikanische Spitzenuniversitäten sind in ihrer wunderbaren Art nochmal anders. Sie kopieren ja an manchen Stellen Oxford und Cambridge. Also wenn man die Uni-Architektur sich ansieht, jetzt nicht in Harvard, aber vielleicht in Yale oder Stanford, dann kann das so ein bisschen an die Campus-Architektur von Großbritannien erinnern. Aber sie sind nochmal anders. Sie sind, finde ich, nochmal ein Stück kompetitiver. Und sie sind, finde ich, für jemanden, der dorthin kommt, um zu forschen, fantastische Orte, weil sie dort Leute treffen, die alles tun werden, damit ihre Forschung noch besser wird. Also ich habe mein Buch über den Ersten Weltkrieg als Fellow des Gunzburg Centers in Harvard für European Studies geschrieben und am ersten Tag kamen sofort zwei Bibliothekare zu mir und sagten, wie können wir dein Projekt noch besser machen? Also die hatten mein Exposé gelesen und dann haben sie einen Tag mit mir verbracht und mir gesagt, welche Ressourcen ich noch nutzen kann. Baut mir eine eigene Suchmaschine für Internet-Dinge. Und wenn ich jetzt ganz polemisch wäre, würde ich sagen, wenn Sie in eine deutsche Forschungsbibliothek gehen, kann es passieren, dass der Bibliothekar Ihnen erstmal sagt, was alles nicht geht. Und das wäre an einer Ivy League in Amerika völlig undenkbar. Also dieser Spirit, dass man welcome sagt und fragt, was machst du und wie können wir dir helfen, dass es noch besser wird. Und dass man das nicht nur im ersten Monat sagt, sondern jeden Monat fragt, was ist bei dir gut gelaufen und was können wir noch besser machen, das fand ich fantastisch. Es gab zum Beispiel in Harvard, finde ich eine ganz fantastische Idee, einen Liaison Officer, der hatte aufgrund meines Exposés eine Liste von Leuten, die ich innerhalb der ersten 4 Wochen treffen müsste. Weil man dort argumentiert hat, du sollst nicht in der letzten Woche sagen, ja, den Kollegen hätte ich aber gerne getroffen, sondern die musst du am Anfang treffen. Und die haben nicht nur diese Liste gemacht, sondern sie haben diese Treffen organisiert und sie haben nachgefragt, hast du die schon getroffen? Hast du das Gefühl, das hat dir weitergeholfen? Und an diesen Stellen sind amerikanische Ivy League Universitäten Weltklasse. Und das ist eine andere Betriebstemperatur, die einen ansteckt. Wenn man in die Widener Bibliothek in Harvard morgens um 7 Uhr geht, dann ist der Lesesaal voll. Also vielleicht am Anfang mit mehr Studierenden aus Asien, weil die sehr früh morgens anfangen. Aber das motiviert und infrastrukturell bleiben da keine Wünsche offen. Und diese Mischung aus Betriebstemperatur, dieser Welcome-Atmosphäre und dem Gefühl, dass man die Zeit, die man da hat, das ist ja auch ein Luxus, sich nur mit Forschung zu beschäftigen in einem Forschungsjahr, dass man diese Zeit gut nutzt. Das ist eine Kombination, die für mich immer sehr wichtig war.
Also so eine Zuneigung zur Wissenschaft auch, die dann doch spürbar ist an der Universität.
Zuneigung, aber gekoppelt mit diesem Bewusstsein, was heißt das jetzt praktisch? Mhm. Also es gibt ja viele Unis, die sagen, also natürlich wollen wir serviceorientiert sein und wenn es aber dann ganz konkret wird, wird es schwierig. An den amerikanischen Universitäten, an denen ich war, gab es dann irgendwie so eine Art Sherpa, dem man sagen konnte, ich habe noch folgende 3 Probleme und der Sherpa löst die Probleme oder hilft, dass man sie löst. Und das nicht irgendwie in 4 Monaten, sondern die wissen, man ist dafür ein Jahr. Und man weiß, innerhalb der ersten 3 Wochen muss man ins Lesen und Schreiben kommen. Und dann sind die sehr praktisch. Diese Mischung aus Pragmatik, Betriebstemperatur und, Sie haben das völlig richtig gesagt, so eine Art Grundsympathie, dass jeder, der da hinkommt, nicht beweisen muss, dass er ganz toll ist, sondern dass man sich fragt, wie kann ich die Arbeit dieser Person noch besser machen? Mhm. Das ist eine ziemlich beeindruckende Kombination.
Also man hat auch, ich wiederhole das nochmal so, die Chance wirklich das gut zu machen, das, was ihre Eltern ihnen schon mitgegeben haben und sowas. Also interessier dich dafür, mach's gut, aber man wird auch in die Lage versetzt, es gut machen zu können.
Genau, und also wenn man die Brücke schlagen will, würde ich sagen, in Harvard war das Bewusstsein, dass man ein Projekt nicht unter seinen Möglichkeiten behandeln darf. Sondern die Frage war immer, was können wir tun, dass du das Projekt so gut machst, wie es irgendwie geht, in der Zeit, die du hast und als die Person, die du bist. Und wenn das bedeutete, dass der Bibliothekar mir sagte, wir bauen dir einen Schreibtisch oder wir stellen dir einen Schreibtisch zur Verfügung in der Bibliothek, in der Nähe der 4 Kilometer, die dort zum Ersten Weltkrieg stehen, damit du gar keine weiten Wege hast und du kannst direkt an alle Bücher ran, dann machen wir das. Und wenn für die nächsten 12 Monate ein Buch mit dem thematischen Schwerpunkt, über den du arbeitest, bei mir über den Schreibtisch geht, dann kriegst du das zuerst, bevor es registriert wird. Das ist schon eine fantastische Sache, ja? Oder einen Deal mit Amazon Global. Und der Deal besagt, jedes Buch, das du in irgendeinem Katalog auf der Welt findest, besorgen wir dir innerhalb von 48 Stunden. Egal, was es ist. Das ist sozusagen zu allem anderen dann auch noch eine Infrastruktur, die wenig Wünsche für einen Geisteswissenschaftler offen lässt.
Und Sie sagen immer, Ihr erstes Buch zum Ersten Weltkrieg, das war damals der Andockpunkt. Sehr bekannt einem deutschen Publikum sind Sie geworden mit dem Buch Die Büchse der Pandora 2014. Und ein beeindruckender Historiker, nämlich Hans-Ulrich Wehler, hat über Sie und dieses Buch gesagt, dass Sie das wichtigste Buch zum Ersten Weltkrieg geschrieben haben. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören?
Also ich habe das Buch geschrieben als jemand, der nicht vorher, also nicht in der Dissertation oder in der Habilitation über den Ersten Weltkrieg gearbeitet hat. Ich bin eigentlich ein Historiker des langen 19. Jahrhunderts, also der Phase zwischen dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und 1914. Also ich habe mich interessiert für Themen, die, so könnte man sagen, affin waren zur Geschichte des Ersten Weltkriegs, also insbesondere das Verhältnis zwischen Krieg und Nationsbildung im 19. Jahrhundert. Aber ich hatte vorher nichts über den Ersten Weltkrieg selbst geschrieben. Deshalb war das für mich, Stichwort Vertrauensvorschuss, ein sehr großer Vertrauensvorschuss, als mich mein Verleger gefragt hat, würden Sie uns ein Buch, also für C.H. Beck, schreiben zum Ersten Weltkrieg. Und das Faszinierende für mich war, dass der Verlag jemanden wollte, der das nicht als ein Historiker schreibt, der über das 20. Jahrhundert gearbeitet hat, also praktisch zurückblickt, sondern der sich fragt, welche Erbschaften des 19. Jahrhunderts stecken eigentlich in diesem Ersten Weltkrieg. Und das war ein großer Vertrauensvorschuss, der mich auch gefreut hat, aber der natürlich auch was ungemein Motivierendes hat. Das ist ja immer das Entscheidende bei Vertrauensvorschuss, dass man sich einerseits darauf verlassen kann, aber dass man das auch legitimieren will mit der Arbeit, die man macht. Das war, glaube ich, so mein erstes Gefühl, diesem Vertrauensvorschuss irgendwie gerecht zu werden und sich trotzdem beim Schreiben des Buches so weit von dieser ganzen Frage zu emanzipieren, dass man das nicht täglich auf seiner Schulter sitzen hat. Also einfach auch handwerklich gut zu arbeiten und ich kann mich nicht morgens hinsetzen und sagen, heute schreibe ich 3 gute Seiten, sondern ich schreibe und ich mache das so gut wie möglich, aber ich darf nicht dauernd an das Endprodukt denken. Und sich da eine gute Balance zu finden, war nicht so ganz einfach, aber da war es ein Vorteil, dass ich in Harvard war und sozusagen in einer anderen Zeitzone und auch mit so einem mentalen Abstand zu anderen Dingen in Deutschland. Und das hat mir bei dem Buch sehr geholfen. Was dann mit dem Buch passiert ist, wie es rezensiert wurde, dass jemand wie Hans-Ulrich Wehler das gesagt hat, das blenden Sie, wenn Sie ein Buch schreiben, aus. Das müssen Sie ausblenden. Sie wollen das Buch schreiben. Und was dann damit passiert, wenn Sie es imprimiert haben, ist eigentlich eine andere Geschichte. Also sie machen das so gut, wie es geht, und was dann passiert, entscheiden sie ja auch nicht mehr. Das tut ein Publikum, das tun Kolleginnen und Kollegen, das tut die Öffentlichkeit, und das kann man nicht planen oder antizipieren. Also ich konnte das nicht.
Wenn Sie an einem Aufsatz oder einem Buch einer neuen Fragestellung sitzen, gibt es Momente, wo Sie etwas für sich feststellen, wo Sie auch sagen, nee, das muss ich jetzt verlassen, ich muss das liegen lassen oder das ist nicht das, was ich glaubte, da rausholen zu können? Passiert Ihnen sowas manchmal? Man hat so ein bisschen den Eindruck so von außen, Herr Leonhard, Sie haben auch wirklich einen guten inneren Kompass, Themen zu finden, wahrscheinlich auch aufgrund der Expertise und der vielen Literatur, die Sie kennen, der Möglichkeit. Dennoch die Frage, gibt es auch sowas, wo Sie sagen, nee, da habe ich gemerkt, das geht so nicht oder da muss man die Finger von lassen?
Das ist Trial and Error. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, wenn man dann dicke Bücher schreibt, denkt man immer vom Ende her und dann wirkt das so unglaublich geplant und intendiert und der Prozess selbst ist sehr viel widersprüchlicher. Was mir da sicher geholfen hat, war etwa die Arbeit mit meinem wunderbaren Lektor Sebastian Ulrich bei C.H. Beck, der eben nicht erst gelesen hat, als das Manuskript fertig war, sondern sobald ein Kapitel einigermaßen fertig war, konnte ich ihm das schicken. Sebastian Ulrich ist ein fantastischer Historiker, aber eben auch ein Leseranwalt. Und das war für mich eine sehr beglückende Erfahrung, wie mein Schreiben sich verändert hat durch das Lektorat, also einer Gegenlesung, bei der nochmal andere Themen eine Rolle spielen als die der reinen wissenschaftlichen, akademischen Rezeption von Texten. Und ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, das aber mehr Menschen erreicht als irgendwie eine Dissertation oder eine Habilitation, das war ein Prozess und das hat man nicht von Anfang an. Da braucht man auch ein bisschen Geduld. Und was Themenfindung angeht, war das für mich einfach eine sehr wichtige Erfahrung, nach der Büchse der Pandora eben auch sehr viel Vorträge zu machen, also im weitesten Sinne sowas wie Vermittlungsarbeit. Und dann bekommt man natürlich auch ein Gefühl dafür, welche Themen Menschen interessieren, warum die sich mit Geschichte beschäftigen. Und nochmal zu unterscheiden, was ist eine wissenschaftliche Diskussion, die ich in meiner Fachcommunity habe, aber auch rauszukriegen, warum interessieren sich so viele Deutsche plötzlich für die Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen in die Themenwahl der darauf folgenden Bücher eingeflossen. Ich will damit nur andeuten, das ist viel weniger geplant als das, was der Eindruck vielleicht ist, wenn man dann Bücher publiziert auf dem Tisch sieht. Das war nie geplant, dass dieses Buch zum Ersten Weltkrieg so lange wird, wie es dann geworden ist. Es war nie geplant, dass es dann einen Fortsetzungsband gibt und jetzt sitze ich am Fortsetzungsband des Fortsetzungsbandes. Die Dinge haben sich dann eher auseinander ergeben, aber sie waren in dieser Form nicht von Anfang an so geplant. Also da muss ich, wenn man so will, als Historiker das Narrativ der Gradlinigkeit ja vielleicht selbst ein bisschen dekonstruieren.
Mhm. Aus diesen Vorträgen und wie Sie gesagt haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, warum interessieren sich die Menschen für Geschichte? Das ist nicht total spannend. Warum interessieren sich die Menschen und gerade in Deutschland so für die Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts? Was ist Ihr Eindruck?
Also ich habe in meinem Büro in Freiburg etwa 8 oder 9 Leitsordner mit Zuschriften. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber das sind die Zuschriften, die ich damals in diesem Jubiläumsjahr 2014 bekommen habe. Und es gibt, glaube ich, 2 Leitmotive, die man in diesen Zuschriften sieht. Das eine Leitmotiv ist eine familiäre Erinnerung. Sehr viele Menschen, die damals 2014 so 60, 70 waren, haben noch eine vielleicht durch die Eltern oder die Großeltern vermittelte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Und das wird irgendwann in den nächsten 10 oder 20 Jahren sozusagen nochmal mediatisiert werden. Aber 2014 war das der Fall und das fand ich faszinierend, weil man sieht, wie stark familiäre Gedächtnisse an großen Strukturfragen der Geschichte dranhängen. Das war die eine Seite. Und die zweite Seite war der Versuch, den Ersten Weltkrieg nicht allein zu einer Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus zu machen, sondern den Weltkrieg von 1914 bis 18 quasi aus sich heraus zu verstehen und nicht allein im Blick auf seine Fortwirkungsgeschichte ab 1933 oder ab 1939. Und die beiden Motive fand ich ungemein spannend, weil ich natürlich als Historiker immer argumentieren würde, die Fragen, mit denen wir an die Geschichte gehen, haben etwas mit unserer Gegenwart zu tun. Sonst wird Geschichtswissenschaft etwas Antiquarisches oder Musealisierendes. Und deshalb wird es in 50 oder 100 Jahren wieder andere generationelle Fragen an die Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts geben und erklärt dann vielleicht auch, warum andere Kolleginnen oder Kollegen in 100 Jahren nochmal eine andere Geschichte des Ersten Weltkriegs schreiben. Und diese Art der Verzeitlichung dessen, was ich selbst tue, also wenn man so will, eine Beobachtung zweiter Ordnung, die ist mir nicht als ein akademisches Problem, sondern ganz konkret bei diesem Buch und seiner Rezeption klar geworden. Und das fand ich ungemein spannend.
Wenn jetzt Studierende heute in ihre Seminare kommen, erwarten die, dass sie sich immer mit diesem Thema auseinandersetzen?
Das weiß ich nicht, ob sie das erwarten, aber ich unterlaufe diese Erwartung jedenfalls, weil ich relativ konsequent, wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe, dann auch andere Themen mache. Das ist mir total wichtig. Das ist eine Form der, also zugespitzt formulierter intellektuellen Hygiene. Das hat auch was damit zu tun, wenn Sie irgendwie 1200 Seiten über so ein Thema geschrieben haben, dann wollen Sie das auch mal verlassen. Und das hat mir immer gut getan, dass ich dann eben ganz andere Dinge gemacht habe. Also ein Seminar zur Französischen Revolution oder etwas zur Globalgeschichte von Empires im 19. Jahrhundert oder zur Dekolonisierung Frankreichs nach 1945, aber jedenfalls nicht nochmal Erster Weltkrieg. Also Lehre, die aus Überdruss gespeist wird, ist keine gute Lehre. Jetzt mit so ein paar Jahren Abstand mache ich das auch gerne wieder. Aber das ist ja ein Element von Freiheit, dass man das selbst aussuchen kann. Und das Gute bei der Lehre ist, das war auch eine Erfahrung, die ich in Oxford gemacht habe, wenn Sie in die Lehre was investieren, dann merken das die Studis und dann kriegen Sie auch die Rückmeldung, ob das was taugt oder nicht. Und der Studi teilt Ihnen dann auch mit, ob das, was Sie jetzt sagen, so eine Art routinisierte Sprechapparat ähnliche Diktion ist, oder ob man in das eigene Behandeln von Stoffen die eigenen Fragen legt, die man vielleicht noch nicht beantwortet hat. Und an der Stelle bin ich bei der Lehre eher kontrazyklisch. Also ich mache gerne Lehre über Dinge, an denen ich gerade arbeite. Aber wenn ich genug dazu gearbeitet habe und das Buch schreibe, will ich eigentlich Lehre über andere Themen machen.
Sie hätten an jede Menge Universitäten gehen können. Sie haben auch ein paar Rufe abgelehnt, unter anderem auch nach Berlin und sind in Freiburg. Was ist denn Ihr Plädoyer für Freiburg, Herr Leonard?
Nicht der Mythos, dass es die nördlichste Stadt Italiens sei. Es gibt zu Freiburg wahnsinnig viele Mythen. Ich finde die Stadt schön, aber jetzt auch nicht perfekt. Was für mich für Freiburg sprach und spricht, ist, es gibt kurze Wege. Das war für mich immer sehr wichtig. Und kurze Wege bedeutet auch eine bestimmte Verdichtung. Ganz wichtig war, es gibt einfach wirklich sehr viele, sehr gute Studierende, mit denen sie einfach was Gutes machen können. Und wo es viele gute Studierende gibt, gibt es irgendwann auch viele gute Doktorierende und Habilitierende. Und das ist so eine Art kritische Masse. Und wenn sie über viele Jahre so eine kritische Masse im Team entwickelt haben, überlegen sie, ob sie das wieder aufgeben. Und ich schätze Berlin sehr. Aber die Berliner Universitäten sind jetzt nicht das aller attraktivste Umfeld, so bei Arbeitsorganisation und vielleicht auch manchmal bei der Finanzierung. Berlin hat viele andere gute Argumente an seiner Seite. Und was dann für Freiburg einfach sprach, war, dass ich in diesen Verhandlungen, wenn Sie einen Ruf haben, verhandeln Sie ja, einfach für meine Interessen optimale Arbeitsbedingungen bekam. Und das hieß natürlich auch Freiheit. Also Freiheit, irgendwie nochmal ein Forschungssemester oder zwei oder drei zu bekommen, um dann wieder ein Buch zu schreiben, weil sie dicke Bücher während der normalen Belastung eines Semesters einfach nicht realisieren können. Und da ist mir die Uni Freiburg einfach immer sehr entgegengekommen. Der letzte Punkt, Geschichte ist in Freiburg immer ein sehr starkes Fach gewesen. Ist eins der wenigen Seminare mit zwei Leibniz-Preisträgern. Ulrich Herbert hat den Anfang der 90er Jahre bekommen. Ich kannte sozusagen die Kollegen. Und Freiburg ist ein Ort, wo es sehr viel interdisziplinäre Forschung gibt, also wo die Historiker eingebettet sind mit Sozialwissenschaften, mit Philologien. Und die Mischung insgesamt fand ich gut. Und der letzte Punkt ist, es gibt einen TGV nach Paris, den Sie morgens nehmen können. Und wenn Sie viel französische Geschichte machen, ist das schon auch ein Argument. Und auch die Nähe zur Schweiz finde ich sehr schön. Ich mache viel Kooperation mit Zürich. Wir haben Kooperationen mit Basel und Straßburg und ist auch nochmal so ein bisschen das Argument der kurzen Wege und der Verdichtung.
Dann als allerletzten Abschluss für unsere Runde heute Abend. Mich würde es interessieren, da ich selber auch Geschichte studiert habe. Würden Sie heute immer noch sagen, jedem, der Abitur gemacht hat oder Fachabi und an die Uni gehen kann, Geschichte lohnt sich zu studieren?
Ja, das glaube ich schon, aber mit den richtigen Erwartungen. Also vielleicht nicht mit der Erwartung, dass ich mit dem Geschichtsstudium alle Fragen der Gegenwart besser verstehe oder dass ich herausfinde, wie es eigentlich gewesen ist, und auch nicht mit der Erwartung, dass das ein einfaches Studium ist. Ich glaube, so eine realistische Einschätzung, was da auf mich zukommt, ist wichtig. Und zu der Einschätzung gehört, es ist ein Lesestudium. Man muss einfach gerne viel in schneller Zeit lesen. Man sollte es studieren mit einem Blick auf mindestens 2, besser 3 weitere Sprachen. Ich finde das eine riesen Chance. Und man sollte, das würde ich sagen, ist eine Conditio sine qua non, auf keinen Fall nur in Deutschland Geschichte studieren. Ich würde sagen, mindestens eine lange Auslandsstation, damit man so eine Art produktive Verfremdung nochmal hat, tut sehr gut. Und wenn man das zusammennimmt und so eine Art Grundsympathie gegenüber historischem Denken hat, dann ist ein Studium der Geschichtswissenschaft immer noch sehr lohnend.
Vielen Dank, Herr Professor Leonard, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihren Lebensweg, auf Ihren Werdegang, und danke, dass Sie heute zu Gast bei mir im Podcast waren.
Sehr gern.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!